Der Christian wird uns die Textstelle lesen. Ihr dürft gerne mitlesen hier am Bildschirm oder vielleicht gibt es auch noch Leute, die so eine richtige Bibel dabei haben. Ne? Dann schlag doch auf in Markus Kapitel 12 und wir werden dort ab Vers 28 lesen.
Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Was ist das wichtigste Gebot? Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm und fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr, Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist so viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen.
Amen. Dankeschön. Ich möchte beten. Jesus, ich bete, dass du uns heute die Augen des Herzens öffnest, dass du uns Erkenntnis, Offenbarung schenkst, dass du ein tiefes Werk in unseren Herzen tust. Bitte uns, dass du uns zur Liebe, zu diesem wichtigsten Gebot hinführst und dass du uns füllst mit deiner Liebe. Amen. Ja, wie wir gelesen haben, da ist ein Gesetzeslehrer, ein Schriftgelehrter, der die 613 Gebote und Ordnungen der Tora auswendig gekannt haben muss. Dazu die 10 Gebote, die Gott durch Mose seinem Volk gegeben hat. Und er kommt und er hat eine Frage, eine gute Frage. Was ist das erste, das wichtigste, das größte Gebot? Du hast zum Beispiel das ganze Bundesgesetzbuch. Und du willst wissen, worauf kommt es an? Was für eine gute Frage. Jesus hat diese Frage beantwortet und Jesus fand es offensichtlich auch richtig gut, dass jemand echt mal so nachfragt. Wer fragt, bekommt Antworten. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Na? Ja, wie weit sind wir? Welche Gebote und Ordnungen kennen wir alles? Fangen wir doch mal mit den 10 Geboten an. Ich will einfach mal mit euch zusammen drüber nachdenken. Kennen wir eigentlich die 10 Gebote? Also, ihr dürft mitdenken und euch erinnern. Das erste Gebot, da steht, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keinen anderen Gott haben. Das ist das erste Gebot. Gott selbst will Nummer 1 in unserem Leben sein. Und das zweite Gebot ist, du sollst kein Abbild von mir machen. Er will als der wahre Gott uns bekannt sein und nicht irgendein Abbild, den wir mit eigenen Händen machen und sagen, ja, das so ist Gott. Dann geht's weiter. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das dritte Gebot. Das vierte Gebot lautet, heilige den Sabbat, den Ruhetag, die Zeit für Gott. Das fünfte Gebot, Ehre Vater und Mutter. Dann wird es ein bisschen härter. Du sollst nicht töten. Und manchmal können Worte auch töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch reden über andere. Du sollst nicht begehren, was dem Nächsten gehört. Das sind so die 10 Gebote. In Matthäus Evangelium im Kapitel 22 ist diese Begebenheit ebenfalls beschrieben. Und da steht, dass Jesus zu diesem Schriftgelehrten gesagt hat, an diesen 2 Geboten, nämlich du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Denken und mit deiner Tatkraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt hier, an diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Darauf kommt es an. Denn wenn du Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Tatkraft liebst, dann wird Gott der Herr in deinem Leben sein, er wird die Nummer 1 sein und du wirst keinen anderen Gott neben ihm haben. Dann wirst du auch kein Abbild von Gott haben, weil du ihn persönlich kennst. Dann wirst du seinen Namen auch nicht missbrauchen, weil du ihn ehrst. Und dann wirst du auch die Zeit für ihn aussondern und den Ruhetag heiligen. Du erfüllst das automatisch, wenn du ihn liebst von ganzem Herzen. Die ersten 4 Gebote sind erfüllt durch das eine Gebot, du sollst den Herrn lieben. Und die nächsten 6 Gebote sind erfüllt mit dem Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Denn wenn du den Nächsten liebst, wenn du deine Eltern liebst, wirst du sie ehren und achten, auch wenn sie Fehler machen. Wenn du den Nächsten liebst, dann wirst du ihn nicht töten, auch nicht mit Worten. Wenn du den Nächsten liebst, deine Ehefrau, dein Ehemann, dann wirst du nicht die Ehe brechen. Wenn du den Nächsten liebst, dann wirst du ihn nicht bestehlen. Du wirst nicht negativ, falsch, nicht hinter seinem Rücken reden. Du wirst nicht begehren, was er hat, sondern du wirst dich freuen, wenn Gott den anderen segnet und wirst nicht irgendwie neidisch sein. Also, da ist auch alles erfüllt. Gott lädt uns heute ein zu dem Wesentlichen, zu dem Wichtigsten, zu dem einzigen Gebot zu kommen. Wenn wir dieses Gebot befolgen, dann erfüllt sich automatisch auch alles andere in uns. Er lädt uns ein, zum Gebot der Liebe zurückzukehren. Jesus sagte dann zu dem Schriftgelehrten, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Also theoretisch hat er es begriffen, denn der Schriftgelehrte hat dann auch gesagt, tatsächlich, Jesus, stimmt, du hast recht. Tatsächlich. Und das ist auch größer und wichtiger als alle Opferungen und alle Dienste, die wir für Gott tun können. Und ich denke, dass Jesus geschmunzelt hat und sich auch von Herzen gefreut hat und gesagt hat, du bist wirklich nah dran. Jetzt geht's nur noch darum, dass du das auch im Leben umsetzt. Wissen ist gut, aber wenn das Wissen nicht um die Tat umgesetzt wird, dann hilft es auch nicht viel. Du kannst nah dran sein und doch das Ziel verfehlen. Und ich bete für uns alle, dass wir nicht einfach nur die 10 Gebote kennen und sonst auch wissen, wie man sich als Christ benimmt. Dass wir nicht nur dieses wichtigste Gebot, das Gebot der Liebe, kennen und bejahen und nicken, wenn ich so darüber spreche, sondern dass wir das wirklich auch leben. Amen. Das Gebot der Liebe. Wie gesagt, der Schriftgelehrte hat sofort geschnallt und verstanden, tatsächlich, das ist wichtiger als Pflichterfüllung. Das ist wichtiger als die ganzen Opferungen und Bemühungen, als der Dienst, den wir für Gott tun. Denn der Dienst, den wir für Gott tun, soll ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott sein. Amen. Weil wir Gott lieben, deswegen dienen wir ihm. Deswegen beten wir ihn an. Deswegen sind wir da und verbringen gerne Zeit mit ihm und strecken uns aus nach ihm, weil wir ihn lieben. Die Liebe soll der Motor sein. Amen. Und nicht nur die Liebe zu Gott, sondern die Liebe zum Nächsten zeigt eigentlich, wie es um unsere Liebesbeziehung mit Gott steht. An einer anderen Bibelstelle, Matthäus Kapitel 5, das ist die berühmteste Predigt aller Zeiten. Das ist die Bergpredigt von Jesus Christus selbst, höchstpersönlich. Da sagt Jesus, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dir fällt ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass die Gabe mal stehen und guck, dass du es bereinigst. Guck, dass ihr euch versöhnt. An anderer Stelle steht auch geschrieben, soweit es an uns liegt, sollen wir alles dran setzen, dass wir in Frieden leben mit jedermann. Wenn wir uns mit unserem Nächsten versöhnt haben, wenn wir im Frieden sind, dann können wir gerne kommen und Gott diese Opfergabe auch bringen und er freut sich daran. Wenn wir aber uns nicht um unsere Beziehungen kümmern und sagen, die Beziehung zu Gott, das ist top, aber die Beziehung zu unseren Mitmenschen ist miserabel, das passt einfach nicht zusammen. Amen. Die Beziehung zu unserem Nächsten ist der Lackmustest unserer Beziehung zu Gott. Daran können wir merken, ob wir wirklich Gott auch von ganzem Herzen lieben. Im Reich dieser Welt zählt Leistung. Da zählt Äußerliches, da zählt unser Ansehen vor Menschen. Aber im Reich Gottes ist es ganz anders. Im Reich Gottes zählt Liebe. Im Reich Gottes zählt unser Herz. Im Reich Gottes zählt das Verborgene, was vielleicht nach außen gar nicht so sichtbar ist, aber Gott schaut auf das Herz. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir zum Wesentlichen zurückkommen. Zu dem Herzen, zum Herzen Gottes. Und dass die Liebe Gottes uns neu heute erfüllt. Jesus spricht in Johannes 15 davon, dass er in der Liebe seines Vaters lebt und aus der Liebe seines Vaters auch seine Jünger total liebt. Uns alle total liebt. Und er spricht dann weiter und sagt, und ich gebe euch dieses selbe Gebot. Liebt einander. Jesus sagt zu ihnen, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wer meine Gebote hält, der liebt mich. Also Gottes Gebote halten und lieben ist das Gleiche. Weil Gottes Gebot ist Liebe. Gott geht es um unser Herz. Gott geht es um unsere Liebesbeziehung zu ihm. Wie wir gerade die 10 Gebote mal so durchgegangen sind. Wenn wir lieben, dann leben wir die Gebote Gottes in unserem Leben. Als ich so in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst, für diese Predigt war, hat Gott mich zu Offenbarung Kapitel 2 geführt und mich daran erinnert. Und das hat wirklich sehr zu mir persönlich gesprochen. Und ich empfinde, dass es auch ein Wort Gottes, ein wichtiges Wort Gottes für uns als Gemeinde ist. Offenbarung Kapitel 2. Hier spricht Jesus selbst zum Engel der Gemeinde von Ephesus. Kurze Erklärung, das Wort Engel kann vom Griechischen her auch übersetzt werden wie der Gesandte, der Apostel, der von Gott eingesetzte Bote, der Gemeindeleiter. Ich denke, dass das Apostel Paulus ist, der dort gemeint ist. Denn er hat die Epheser-Gemeinde gegründet und war Apostel dieser Gemeinde. Später hat er die Leitung der Gemeinde an seinen geistlichen Sohn, an Timotheus, übergeben. Aber er ist dieser Apostolos, der Gesandte, der Engel der Gemeinde. Und so spricht Jesus hier zu dem Gesandten der Gemeinde, vermutlich zu Paulus, und durch Paulus zur Gemeinde in Ephesus, und sagt ab Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Also bis dahin ist es ja wirklich eine Anerkennung, eine Bestätigung und so viel Lob, ne? Also wenn Gott das über unsere Gemeinde sagen würde, ich glaube, unsere Brust würde anschwellen und wir würden sagen, wow. Gott sieht unsere Bemühung. Gott sieht, wie wir durch dick und dünn mit ihm gehen und an ihm dranbleiben, wie wir Schweres ertragen und dennoch an ihm dranbleiben, ausharren, wie wir geistliches Unterscheidungsvermögen haben, die zu entlarven, die als schwarze Schafe irgendwie kommen, die Wölfe im Schafspelz sind, und ja, wir sind geistig so richtig, richtig wachsam und stark und eine starke Gemeinde. Wunderbar, soweit. Aber dann geht's weiter und es gibt was zu bemängeln. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also erstmal kommt ja so ein großes Lob. Und dann gibt's so diese eine Sache, die Gott zu bemängeln hat, nämlich, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Aber diese eine Sache ist so schwerwiegend, dass Gott danach sagt, bedenke, wovon du gefallen bist, kehr um und tu wieder die ersten Werke, denn wenn nicht, dann muss ich über dich kommen und den Leuchter umstoßen. Wenn nicht, ist Gefahr in Verzug. Wenn nicht, seid ihr nicht meine Gemeinde, weil meine Gemeinde ist die Gemeinde, die voller Liebe ist und die alles tun aus Liebe heraus tut. Dann kommt nochmal eine Ermutigung und dann wird gesagt, ja, ich sehe auch, wie du ja die Werke der Nikolaiten hast. Da will ich jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, was das bedeutet. Aber dann kommt wieder auch so eine Zusage, so eine Ermutigung Gottes, dass er sagt, ja, und wenn du das tust, wenn du zurückkehrst zur ersten Liebe, dann will ich dich sättigen vom Baum des Lebens. Wow. Lass uns mal so drüber nachdenken. Was ist es denn? Was ist mit dieser ersten Liebe gemeint, die doch so entscheidend wichtig zu sein scheint? Ich habe drüber nachgedacht und ich komme auf drei unterschiedlichen Aspekte. Und der erste Aspekt der ersten Liebe ist, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Amen. Also die erste Liebe ist gar nicht unbedingt unsere Liebesmühe, unsere Hingabe, unsere Liebe zu Gott, sondern die Liebe Gottes zu uns. Amen. Denn wir sind zuerst geliebt. Und wenn wir nicht zuerst von Gott geliebt wären, könnten wir Gott auch nicht zurücklieben. Wir können nur zurücklieben. Wir können nicht Liebe selber produzieren. Wir können nur empfangen und diese Liebe wieder reflektieren. Amen. Mit anderen Worten, das, was Jesus hier sagt, durch den Johannes, zum Apostel Paulus, zur Gemeinde in Ephesus: Lasst euch mal wieder richtig lieben von mir. Gott will, dass wir in seiner Liebe baden, dass wir es lernen, seine Liebe zu empfangen, zu genießen, dass wir seiner Liebe glauben. Manchmal glauben wir nicht so richtig, dass Gott uns so richtig bedingungslos liebt. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Wir sind so kostbar, so wertvoll für Gott. Amen. Hey, das Erste, was Gott dir neu sagen möchte, ist: Ich liebe dich. Jesus sagt heute zu dir: Ich liebe dich so sehr, so leidenschaftlich, so völlig, so ganz, von ganzem Herzen. Und ich möchte so sehr, dass du meiner Liebe glaubst. Amen. Jesus liebt dich. Und dich? Und dich, und dich, und dich, und mich, uns alle. Komm zurück zur ersten Liebe. Komm zurück und sag ihm: Danke, Jesus, für deine Liebe. Ich habe es nicht verdient, aber ich empfange sie dankbar. Ich bade in deiner Liebe. Deine Liebe soll mich fluten. Danke für deine Liebe, Jesus. Danke, danke für deine Liebe. Lass uns doch einfach einen Moment nehmen und einfach Danke sagen. Danke, Jesus. Schließ die Augen und sag ihm einfach Danke. Danke, dass du mich zuerst geliebt hast. Ich habe es nicht verdient. Ich muss es auch nicht irgendwie mit Leistung wieder gut machen. Ich kann einfach empfangen. Danke, dass du mich so bedingungslos, so völlig liebst. Und das gilt für uns alle hier. Und ich bete, dass viele Menschen deine Liebe noch kennenlernen. Ihr Herz öffnen für deine Liebe. In Jesu Namen. Öffne dein Herz neu für seine Liebe. Amen. Dann gibt es noch eine zweite Deutungsmöglichkeit. Auch die ist, glaube ich, richtig. Alles hat auch seinen Platz. Das ist nämlich diese Liebe, die in unseren Herzen anfänglich war, als wir gläubig wurden an Jesus Christus. Wie wir ihn geliebt haben, so zweckfrei, einfach so. Nicht, weil wir dies oder jenes wollten und seine Hilfe brauchten, sondern wo wir einfach dankbar waren, dass wir von Gott geliebt sind und ihn einfach zurückgeliebt haben. Ich weiß nicht, ob du dich an so eine Zeit in deinem Leben erinnern kannst. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich war 12 Jahre und mein kindlicher Glaube wurde zu einer persönlichen Suche nach Gott. Ich habe in den Sommerferien das ganze Neue Testament durchgelesen, weil ich so auf der Suche nach Gott war. Ich wollte Jesus ganz persönlich erleben. Ich wusste von Gott, ich wusste, dass er Gebet erhört. Ich habe nicht gezweifelt an der Existenz Gottes, aber jetzt habe ich mich selber auf den Weg gemacht. Ich denke gerade also auch an unsere Jugendlichen und Teenager, wenn sie zum Beispiel von einem Outbreak kommen und neu die Liebe Gottes einfach erlebt haben, so. Oder so eine Phase in deinem Leben, wo du zum ersten Mal so richtig Gott erlebt hast. Wow, das spornt mich wieder an zu sagen: Ja, Jesus, ich habe Stunden in deinem Wort verbracht und jetzt ist so vieles dazugekommen. Ich will dahin zurückkommen, dass ich in deinem Wort forsche und dass ich merke, dass du zu mir sprichst. Ich will wieder dahin, dass ich meine Gitarre auspacke und Zeit dafür nehme, im Lobpreis Gott zu begegnen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, stundenlang Lobpreis gemacht habe und ich merke, ich will da zurück. Da ist so eine Sehnsucht, die mich dorthin zurückzieht. Also, wo alles noch so zweckfrei war, wo es einfach so war. Nicht als Übung für den Lobpreis, Auch das kann uns helfen, dass wir dranbleiben und nicht als Vorbereitung für die Predigt und nicht als eine Vorbereitung für den Hauskreis, sondern so einfach so, zweckfrei. Und Jesus ruft uns dorthin, dass wir zurückkehren zu dieser ersten Liebe, wo wir ihn zurücklieben, einfach so. Wo wir Zeit mit ihm verbringen, einfach so. Amen. Ja, und dann kommt noch eine dritte Bedeutung dieser ersten Liebe. Ich glaube, dass es gar nicht so darauf ankommt und dass es Gott gar nicht so wichtig ist, dass wir zurückkommen, an immer wieder zurückkommen an den Punkt, wo wir das Kribbeln im Bauch hatten. So wie in einer Liebesbeziehung, in einem Paar, bei einem Paar. Und wisst ihr, meine Frau will gar nicht unbedingt, dass ich zurückkomme und mich so benehme wie vor 24 Jahren. Wir sind 24 Jahre weiter. Wir haben viel miteinander erlebt und auch durchgemacht und durchgestanden. Unsere Liebe ist gereift daran. Und Gott sei Dank ist unsere Liebe auch an diesen Lebensprüfungen und Stürmen nicht zerbrochen, sondern wir wissen noch mehr, was wir aneinander haben. Glaubt ihr das? Danke. Und genauso soll es auch mit unserer Liebesbeziehung mit Gott sein. Sie soll an erster Stelle bleiben. Es kann so schnell passieren, auch in einer Ehe, dass sich alles nur noch um die täglichen Abläufe, um die Kinder, um die Sorgen, um alles, um Finanzen dreht. Und dass wir vergessen haben, dass wir doch aus Liebe uns entschieden haben und uns ein Jahr fürs Leben gegeben haben. Es muss immer wieder auch Wege und Möglichkeiten geben, dass wir die Zweisamkeit genießen. Dass wir uns darauf besinnen, dass wir uns lieben. Man kann das manchmal auch so ein bisschen aus dem Blick verlieren. Also ich glaube, dass Jesus uns auch zurückruft in diese Liebesbeziehung zuerst. Bei all dem Tun und Machen, dass die Liebe zu Gott an erster Stelle steht. Und alles, was wir auch erleben und wo wir auch manchmal durch Schwierigkeiten gehen, dass uns das nicht abkühlen lässt, sondern im Gegenteil, dass unsere Liebesbeziehung zu Jesus noch mehr an Tiefe bekommt, dass wir verwurzelt werden in seiner Liebe, dass wir gegründet sind auf seiner Liebe. Amen. Ja, ich weiß nicht, welche dieser drei Bedeutungen diese Einladung Jesu zu dir spricht. Ist es, dich neu zu besinnen und dich lieben zu lassen und der Liebe Gottes Glauben zu schenken, dich fallen zu lassen, sagt, oh, danke, ich bin geliebt, so wie ich bin, angenommen, bedingungslos. Oder bist du an dem Punkt, wo Gott dich ruft und sagt, hey, bedenke, wie es mal war und kehr zurück zu dieser ersten Liebe, tu die ersten Werke, fang wieder an, zweckfrei die Bibel zu lesen, zweckfrei, einfach so, weil du Jesus liebst, in den Lobpreis zu gehen, Zeit mit Gott zu verbringen. Oder ist es die Liebe, die in die Reife kommt und Jesus möchte dich daran erinnern und sagen, hey, wir sind schon eine ganze lange Weile miteinander unterwegs und denk doch wieder daran, wie treu ich bin und dir zur Seite stehe und ich freue mich auch über deine Treue, über so viele Jahre, alles, was du durchgemacht hast und du bist dran geblieben. Ich habe für dich gebetet, sagt Jesus zu Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Wow. Unser Glaube, unsere Liebesbeziehung zu Jesus kommt in die Jahre, aber sie wird deswegen nicht flacher, sondern tiefer. Amen. Und ich denke jetzt an drei Personen aus der Bibel, an denen wir uns ein bisschen orientieren können. Hör in dein Herz hinein, was spricht dich gerade an? Bist du vielleicht so wie der Petrus, der eine neue Begegnung mit Jesus brauchte, um in die Liebesbeziehung zu Jesus zurückzukehren? Petrus, der so sicher war, dass er, Jesus, treu bleiben wird, selbst wenn alle dich verlassen, Jesus. Aber ich bleib dir treu. Ich schwör's dir, ich verspreche es dir. Und plötzlich fällt er sowas von auf die Nase und er verleugnet Jesus ins Angesicht und sagt, dass er diesen Mann nicht kennen würde. Und dann ist er so zerbrochen innerlich und er kehrt zurück zu Jesus. Er läuft nicht weg wie Judas, sondern er kehrt zurück zu Jesus. Und Jesus interessiert nur eine Sache. Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Und wenn du so wie Petrus vielleicht gescheitert bist, vielleicht in Sünden zurückgefallen bist, vielleicht enttäuscht bist von dir selber, aber heute antworten kannst, Jesus, tief in meinem Innern weiß ich will nicht weg von dir. Tief in meinem Innern weiß ich, dass ich dich liebe. Dann ist es das, was Jesus von dir hören möchte. Dann ist es das Zurückkehren zur ersten Liebe. Dorthin zurückkehren, wo die Liebe zu Jesus das Wichtigste ist. Und alles andere kommt danach. Ja, danach hat Jesus Petrus wieder eingesetzt und ihm Verantwortung übertragen. Ihm seine Schafe anvertraut. Also Dienst durchaus auch. Aber Jesus war es wichtig, dass die Liebesbeziehung wiederhergestellt ist. Amen. Bist du vielleicht so wie Petrus und möchtest zurückkehren? Oder bist du vielleicht so wie eine Martha, über die wir letzten Sonntag auch gehört haben, die nicht wirklich weg war von Jesus? Sie hat Jesus sogar eingeladen ins Haus. Es war nicht die Maria. Martha hat ihn eingeladen. Aber dann war sie so beschäftigt mit dem Bewirten. Und das ist ja noch nicht so schlimm. Sie war beschäftigt damit, ihre Unzufriedenheit und ihren Unmut gegen Maria zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, ja Jesus, siehst du nicht, dass sie hier gar nichts macht und ich mache alles. Sie war in ihrem Dienst für Jesus unzufrieden geworden. Sie war enttäuscht gegen ihre Schwester. Und Jesus sagt zu Martha, Martha, du bemühst dich so viel, aber das eine ist wichtig. Maria hat die richtige Entscheidung getroffen, dass sie Platz genommen hat zu meinen Füßen und dass wir Gemeinschaft haben. Und vielleicht will Jesus heute dich zurückrufen in diese Gemeinschaft und sagen, alles tun und alle Dienste, die du für mich tust, das ist wunderbar. Aber zeig nicht mit dem Fingern auf den anderen und sag, ich tue so viel und die anderen so wenig. Sei nicht enttäuscht, sei nicht voller Unruhe und Sorgen, sondern nimm mal wieder Platz zu meinen Füßen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Komm zurück zur ersten Liebe. Bist du vielleicht so wie diese Martha geworden und möchtest heute zurückkehren und Platz nehmen an Jesu Füßen? Amen. Oder bist du vielleicht so wie der Paulus? Paulus schreibt in Epheser Kapitel 3, ne? Dieses Sendschreiben ist ja an die Epheser. Und er lehrt die Epheser, was es bedeutet, dass wir zu Gott und seinem Volk gehören dürfen. Wer wir sind in Christus. Und dann unterbricht er seine Lehre in Kapitel 3 und geht auf seine Knie und fängt an zu beten. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem alles Leben kommt, von dem alle Kraft kommt, von dem alle Freude kommt, von dem Vater, von dem Liebe und Erfüllung kommt. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Und weiter betet er und er sagt, ich bete, dass der Christus in mir, in uns allen Raum gewinnt. Dass der Christus in uns allen Wohnung nimmt. Ihr Lieben, Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist, wenn wir Jesus angenommen haben. Amen. Nur wir sind oft nicht zu Hause. Nur wir sind oft so abgelenkt irgendwo und nehmen nicht wahr, dass Christus in uns wohnt durch seinen Geist. Es braucht immer wieder dieses Innehalten und sagen, Jesus, wie wunderbar ist es doch, dass du in meinem Herzen wohnst. Amen. Und er betet weiter und er sagt dann, ich bete, dass wir in der Liebe Gottes gewurzelt und gegründet sind. Das soll auch mein Gebet und unser Gebet sein. Und dann betet er weiter und sagt, und ich bete, dass wir alle begreifen, wie weit und allumfassend die Liebe Gottes ist. Wie lang die Liebe Gottes ist, dass Gott in seiner Liebe den ganzen Weg mit uns geht. Wie tief und leidenschaftlich doch Gottes Liebe ist. Und wie hoch die Liebe Gottes ist, wir können es ja gar nicht begreifen. Und dann betet er weiter, dass wir Gott doch mehr zutrauen mögen. Dass wir doch erkennen, wie unfassbar groß Gottes Kraft in uns ist, die wir an ihn glauben. Und er betet dann weiter, dass wir zu Gottes Ehre leben mögen. Amen. Ich möchte einladen, dass wir genau das tun, während das Lobpreisteam nach vorne kommt, dass wir wirklich so auf die Knie gehen, so wie Paulus, und wir sagen, Jesus, ich will tiefer begreifen und erkennen, wie deine Liebe ist. Ich will mich neu von dir lieben lassen. Ja, ich will mich auf die Liebe zurückbesinnen. Ich will umkehren, da wo ich auf Abwege gekommen bin. Vielleicht so wie Petrus, vielleicht so wie Martha. Ich will wie Paulus meine Knie vor dir beugen und ich will dich alleine ehren. Großer, herrlicher Gott, wir kommen nun zu dir. Großer, herrlicher Gott, wir beugen unsere Knie. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Die breite, tiefe Höhe deiner selbst, o Herr, unser Gott. Deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr erfassen und in ihr verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen, wie du bist, wie du bist. Großer, herrlicher Gott, wir kommen nun zu dir. Großer, herrlicher Gott, wir beugen unsere Knie, wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist, die breite, tiefe Höhe deiner selbst, o Herr, unser Gott. Deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr erfassen und in ihr verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen, wie du bist, wie du bist. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. 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 Jesus, danke, dass du uns lockst, dass du uns rufst, dass du uns einlässt, dass du uns ziehst, mit deiner Liebe zu dir zurückzukehren. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Und ich bete für uns als ganze Gemeinde und für jeden Einzelnen, dass wir uns neu von dir lieben lassen. Dass wir neu baden in deiner Liebe. Dass wir deiner Liebe Glauben schenken. Unser Herz völlig öffnen für deine Liebe. Gieße aus heute und hier die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Heiliger Geist, wirke du das. Halleluja. Bete auch mit. Halleluja. Und empfange neu diese Liebe Gottes. Halleluja. Halleluja. Jesus, und wir kehren um zu dir. Wir kommen zurück zu deiner Liebe. Da, wo alles so verzweckt ist, da, wo alles so dienstorientiert ist. Wir wollen Platz nehmen zu deinen Füßen und wir wollen neu unser Herz auf dich ausrichten. Und ich bete, Jesus, dass unsere Liebesbeziehung zu dir nicht erkalte, sondern nur noch mehr Reife und tiefe Wurzeln bekommt, Herr. Für jeden Einzelnen, gieße aus deine Liebe, wirke hier unter uns. Für manche könnte es auch wichtig sein, einen Schritt zu tun und zu sagen, ich komme zurück zu Gott, ich komme zurück zur ersten Liebe, ich möchte umkehren, ich möchte Buße tun, ich bin vom Weg abgekommen, oder ja, du erkennst ja, all die vielen Dinge sind so viel wichtiger geworden als Jesus selbst. Dann hast du die Möglichkeit, auch nochmal nach vorne kommen. Ich bin hier, möchte so gerne mit dir beten. Hanno ist hier und andere Geschwister aus dem Leitungsteam werden dazukommen. Und wir möchten gerne mit euch zusammen beten und wirklich zurückkehren. Für manche reicht es aber, am Platz und jetzt nochmal persönlich das festzumachen. Jesus, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Ich komme zurück zu dir. Und lass uns so in diese Anbetung gehen und Raum schaffen für den Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen hier und jetzt ausgießen möchte. Amen. Lass uns ihn anbeten.